Danke, Musikteam. Wir entlassen die Kinder- und Jungmannschaft. Wir wünschen euch einen tollen Morgen, viel Action und lehrreiche Zeit. Ich würde vorschlagen, beten wir doch gerade für die Jungmannschaft. Wir sehen ja die meisten von uns, sehen wir ja in der Regel nicht, was über uns läuft. Das Lied, das Tamara jetzt gerade gesungen hat, unsere Jungmannschaft und die Leitung, die Walter gemacht hat, würde ich gerne als Anlass nehmen, dass wir doch für einen Moment uns nochmal an Gott wenden. Darf ich uns bitte aufstehen? Jesus, wir wollen dir danken für unsere Kinder. Wir wollen dir danken für unsere Jugendlichen. Für all diejenigen, die sich Sonntag für Sonntag, manchmal schon über so viele Jahre, sich investiert für sie. Wir haben manchmal das Gefühl, dass nicht viel sichtbar ist von Moment zu Moment. Aber das ist auch bei uns Erwachsenen so. Manchmal haben wir das Gefühl, die Schritte, die wir machen, sind winzig klein. Manchmal vorwärts und dann manchmal zweimal retour. So ist es Ring. Gerade wenn die Jahreszeit noch so ist, dass wir entmutigt werden. Und so möchten wir dich bitten, dass für die Jugendlichen einerseits und für uns andererseits, der heutige Morgen, nicht nur schwermütig, nicht nur schwierig, aber gleichzeitig unserem Motto entsprechend ermutigend, stärkend, tröstend, herausfordernd und vor allem und über allem zu dir hinführend. Dürfte sein. Schenk du das um deines Namens willen. Wir danken dir. Amen. Dürft du den Platz nehmen? Schauen wir mal, ob wir da ausgerüstet sind. Wir haben nämlich, Walti, du hast das erwähnt, und ich würde gerne das einfach nochmal bestärken. Das sieht wie ein grosses Team aus, die Raumdiakonie. Aber bitte bedenkt, das ist ein grosses Haus und wir brauchen 4 weitere Leute. Ich will das einfach nochmal mit Nachdruck erwähnen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, heute Morgen, manchmal sagt man, der Ego, Gottesdienst nah, dass die total durchstrukturiert sind. Dass immer alles ganz nach Plan läuft. Ich habe das Gefühl, heute Morgen, vielleicht machen wir mal etwas, das nicht ganz nach Plan ist. Ich habe so einen Eindruck. Ich möchte Benni und Dina in ihrer Arbeit unterstützen. Das ist ein riesiges Projekt, wenn man sich vorstellt, dass ein vollzeitlicher Hausaufwart das Haus gepflegt hat und wir machen es mit Freiwilligen. Und ich habe das Gefühl, heute Morgen, ich sollte Gott bitten, dass das passiert, wo wir immer sagen, wir wünschen uns, dass es passiert, dass Gott zu uns redet. Und ich würde jetzt in einem Moment einfach kurz nochmal wählen, ein Gebet. Darf ich das ein Pastoralgebet nennen? Ich würde gerne ein Pastoralgebet für einen bestimmten Dienstzweig, wo wir so darauf angewiesen sind und so dankbar sind für die, die dort arbeiten. Ein kurzes Gebet sprechen und vielleicht redet Gott zu dir. Und dann wenden wir uns dem Thema zu und legen das ad acta. Wir dürfen sitzen bleiben. Jesus, ich will dir herzlich danken für die rund 20 Personen. Etliche sind an verschiedenen anderen Orten tätig. Aber für die rund 20, die Woche für Woche dafür sorgen, dass unsere WC sauber, dass unsere Kaffeemaschine intakt, dass unsere Stühle geordnet, dass unsere Räume gelüftet und unsere Tische abgestaubt sind. Nichts ist selbstverständlich. Und du weißt, dass mich das alle diese Woche schon beschäftigt hat. Ich will dich bitten heute Morgen, dass du es mindestens 4 heute ans Herz legen. 4 Leute, die nicht schon einen Haufen anders machen. Die sagen, doch, das will ich aber. 2 Stunden, alle 4 Wochen, das mache ich. Schenke es Jesus, dass wir die Erwartung erfüllen dürfen. Du weißt, wie froh der Benny und der Dina für das sind. Ich will dir danken für sie und die vielen, die schon mitbeteiligt sind. Ich will dich herzlich bitten, Gott im Himmel, dass du der Gemeinde da, nicht nur in diesem Dienst, aber in diesen vielen anderen Bereichen, die Unterstützung und die Ermutigung gewährst, die wir brauchen. Wir sind keine grosse Gemeinde und viele machen vieles. Und ich will dir danken, Vater im Himmel, für die vielen, die mit viel Herzblut sich engagieren. Red du zu denen, die könnten verfügbar sein, mit Gott will. Ich bitte dich herzlich darum. Amen. Erntezeit. Erntezeit. Könntest du dir vorstellen, wir könnten das ganz schnell machen, alle 4 Wochen 2 Stunden, wir brauchen 4 Leute. Darf ich dich bitten? Wer ist zur Verfügung? Jemand, der nicht schon in der Raumdiakonie ist, der zusätzlich macht. Du musst noch nicht lange in der Gemeinde sein. Du musst keine Qualifikation erfüllen. Aber ich habe das Gefühl, mein Gebet war jämmerlich. Es hat nichts bewirkt. Ich bin enttäuscht. Und weil ich im Gebet schon so oft enttäuscht bin. 2. 2. Wunderbar. Mein Bruder und meine Schwägerin. Beide berufstätig. Beide engagiert. Danke vielmals.
Es sind Brüder, ein Anonyme. Ein Anonyme, ein Dritter.
Das habe ich nicht verstanden.
Ja, ja.
Dann wären es 3. Dann wären es 3. Meine Gebete sind armselig und schwach. Ich würde die Zeit mir gerne nehmen, um mal kurz für ein 4. zu beten. Es sei dann, Gott hat geredet zu dir. Wir brauchen ein 4. Es ist immer gut, wenn es 2. ist. Noch jemand? Okay. Jesus, wir wollen das einfach vor dich bringen. Du funktionierst nicht mit Druck. Du funktionierst auf der Basis von der Liebe, von unverdienter Gunst. Ich weiss, Jesus, es liegt nicht am Beten. Nicht ein brillantes und nicht ein jämmerliches Gebet bewegt dein Herz. Sondern Menschen, die vor dir stehen. Und die können sagen, du bist mein Alles. So würde ich dich bitten, dass im Verlauf der Morgen ein 4. dazukommt. Danke dir für unser Thema heute Morgen. Das hat viel mehr Gewicht. Aber wir wissen alle, jetzt fängt im Kleinen an. Es sind nicht die grossen Sachen, es sind die kleinen Bereitschaften in unserem Leben, die den Boden bereitet für geistliches Wachstum. So bitten wir dich für die nächsten Minuten, dass du unsere Gedanken leitest, dass du hilfst beim Reden und beim Hören. Amen. Danke vielmals für eure Geduld. Nach 18 Jahren Ehe hat er mich wegen einer anderen Frau verlassen. An unserem 25. Hochzeitstag sind wir offiziell geschieden worden. An unserem 25. Hochzeitstag. Offiziell geschieden. An dem Tag habe ich einen Kuchen bestellt mit der Zahl 25 drauf. Ich habe den Konditor gebeten, den Kuchen in zwei Hälften zu schneiden. Meinem geschiedenen Mann habe ich die Hälfte mit der 25 drauf geschickt. Mit unseren Söhnen habe ich unser Jubiläum zuerst mit mir und dann haben sie mit ihrem Vater gefeiert. Er und seine Freundin waren geschockt, aber den Kuchen haben sie trotzdem gegessen. Der Kuchen ist weg. So ist unsere Ehe. Ich habe immer noch die Schachtel, zwei Söhne und viele Erinnerungen. Nicht immer, aber immer öfter gehen Ehen in Bruch. Der Walti hat das schon erwähnt. Grob gesagt trifft es jede zweite Beziehung. Du denkst, mir wird das nicht passieren. Ausgeschlossen. Ich bin entschiedener Christ. Mit Betonung auf entschieden. Und gläubige Menschen werden von Gott geschützt. Oder eben nicht? Wirklich? Das ist ungefähr so naiv, wie wenn jemand zu einem Kranken sagt, wenn du mehr glauben würdest, würdest du geheilt. Das ist theologisch ein Blödsinn und es ist seelsorgerlich gefühlslos. Tatsache ist, Leute, Ehen werden geschieden. Unter Christen mag das Ratio kleiner sein als in der Gesellschaft. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Christen besser wären. Von allen Institutionen sollte die Gemeinde der Ort sein, wo geschiedene Menschen Zuflucht finden. Jetzt ist es aber leider so, dass viele Betroffene erleben, ich lasse mir das sagen vor allem, dass ausgerechnet dort, wo am meisten von Gnade geredet wird, am wenigsten davon zu spüren ist. Leute, eine Trennung hat die gleiche Wirkung wie der Tod. Eine Scheidung ist ein persönliches Desaster. Es ist eine biografische Katastrophe. Das Letzte, was Betroffene brauchen, ist Verurteilung. Was sagt Gott, was sagt die Bibel über den Konkurs von René? Welchen Rat gibt das Buch für Menschen, denen ihr Herz gebrochen worden ist durch eine Scheidung? Weitergehend, wie helfen wir denen, die schleichend auf dem Weg sind? Wie stärken wir Beziehungen von Ehen, die noch intakt sind? Ich bin froh, dass wir eine Gruppe haben, die periodische Eheabend macht. Was ich höre aus dieser Eheabend ist sehr konstruktiv, ist sehr ermutigend. Ich würde dir Mut machen, dort anzudocken. Jetzt, in der Auseinandersetzung, in dieser kurzen Zeit, die wir haben miteinander, in der Auseinandersetzung mit dem Thema, werde ich euch heute Morgen nur einen Text vorlegen. Es ist vermutlich die zentrale Stelle im Neuen Testament, die sich mit dem Thema beschäftigen tut. Um es klar zu machen, Matthäus 19, wenn du eine Bibel bei dir hast und willst mitlesen, kannst du, das wären die ersten 10 Verse. Wenn nicht, könntest du an der Wand schauen. Wir haben den Text ja immer auch an der Wand. Der Matthäus-Text sagt nicht eine Antwort, gibt nicht eine Antwort auf jede Frage, die mit dem Thema zusammenhängt. Bei weitem nicht. Wir greifen nur einen Aspekt raus. Aber der Text zeigt, wie Jesus Christus zu dem Thema gedacht hat. Und das ist für uns ja eigentlich das Wesentliche. Seine Maßstäbe sind für uns maßgebend. Jetzt fängt der Text interessanterweise an mit einer vergänglichen Frage. Und wir lernen einmal mehr eine Gruppe von Leuten kennen, mit denen sich Christus immer wieder angelegt hat. Es sind die Religiösen, es sind die Ultras, es sind die besonders Frommen. Mich stört das masslos. Die schärfsten Worte, die Christus verwendet hat, sind die Frommen, die Oberfrommen. Die, die es gewusst haben, dass sie fromm sind, das ist immer schlecht. Wenn du selber weisst, hast du ein Problem. Lass andere das feststellen. Eine verfängliche Frage. Und der Text fängt spannend an. Spannend. Ein paar Pharisäer kommen zu ihm, zu Christus, weil sie ihm wollen ermutigen in seinem Dienst. Ist das nicht komisch? Die kommen zu Christus und wollen ihn legen. Über den Tisch ziehen. Die wollen ihn aufs Glatteis führen. Das ist die Art von Leuten, die sind. Sehr fromm. Aber Christus will sie fallen stellen. Wie stehst du eigentlich zur Scheidungsfrage? Wenn sie von ihm wissen. Und dann kommt ein interessanter Satz, Zitat. Darf man sich von seiner Frau aus irgendeinem Grund trennen? Fragezeichen. Das ist die Fragestellung. Jetzt, die Frage ist verfänglich. Absolut. Die Hardliner, die suchen nicht die Wahrheit. Die haben nicht wirklich wissen, was Sache ist. Sie haben ihn wollen legen. Sie versuchen, den komischen Wanderprediger, der viel populärer ist als sie, unterzwischen, zu diskreditieren. Wenn immer du einen Menschen diskreditieren als Christ, shame on you. Hintergrundinformation zu dem Text. Die Pharisäer sind zu dem Zeitpunkt in zwei Lager gespalten, zwei Fraktionen. Die beiden Fraktionen sind geleitet worden von prominenten Rabbinern. Der eine hat Hillel geheissen, Hillel, und der andere Shammai. Jetzt, wieso ist das wichtig? Das ist nicht wahnsinnig wichtig, aber es erklärt ein bisschen später, was abgeht in dieser Story. Der Hillel, musst du wissen, ist der, kann man sich gut merken, Hillel-Liberal. Hillel-Liberal. Der Liberale hat Hillel geheissen, 3L. Hillel. Halleluja, Hillel. Weil das ist der Grosszügige, der Liebkeib. Das ist der, der gesagt hat, im Blick auf die Männer, wenn sie irgendein Zeichen gemacht hat, schieb sie. Es gibt praktisch nichts, wo nicht ein Grund war, eine Frau zu schicken. Das war der Hillel, sehr beliebt unter den Männern, ist klar. Der Shammai war der Rechte. Das war der Konservative, würde mir sagen. Er hat gesagt, es gibt nur einen Grund, der zulässig ist. Wohlverstanden. Die haben sich beide auf den gleichen Text im Alten Testament bezogen. Und Shammai sagt, es gibt nur einen Grund, das ist sexuelle Untreue, die zu einer Scheidung berechtigt. Jetzt, die beiden Fraktionen, die liegen sich in den Haaren, musst du dir vorstellen. Die Streitfrage, die entbrennt über dem letzten Satz. Die Streitfrage, wo die beiden Fraktionen sich köpfblutig schlagen und debattieren, geht aus dem Satz hervor, aus jedem beliebigen Grund. Das ist debattierwürdig. Das ist diskussionsfähig. Was heisst das? Aus jedem beliebigen Grund. Die Pharisäer wollten Christus zu einem Positionsbezug zwingen. Er soll sich auf die eine oder die andere Seite schlagen. Wenn er sich auf die Seite vom Hillel schlägt, dann gehört er ins Lager der Liberalen, dann wird ihm das sicher vorgeworfen. Wenn er aber sich auf die Seite vom Jamais schlägt, dann gehört er auf die Seite der Rechtsradikalen, der Konservativen, der sehr strikten, kommt er dort kein Punkt über. Die Pharisäer waren unehrlich. Die haben nicht wirklich wissen, was Sache ist. Sie haben ihn in die Enge treiben. Und jetzt kommt seine geniale biblische Antwort. In seiner Antwort zitiert er, musst du dir vorstellen, er geht zurück und schlägt den totalen Bogen. Nicht nur ins 5. Buch Moses, er geht in Genesis. Zurück an den Anfang. Und er nimmt einen Vers, das sagt einiges aus über sein Verständnis vom Alten Testament, oder nicht? Er nimmt einen Vers aus dem 1. Mose 1, 1,27 und kombiniert den mit der Genesis 2, einem Vers aus dem 2. Kapitel. Hochinteressant. Und dann weist er auf zwei Punkte an für seine lieben Freunde, die Pharisäer. Er weist auf zwei Punkte an. Entscheidend wichtig. Zwei Fakten streicht er raus. Für die heutige Zeit enorm wichtig, dass wir uns hinter das stellen können. Er sagt zum allerersten Mal, Jungs, ist die Ehefrage. Es geht nicht um die Scheidungsfrage, es geht doch mal zuallererst um die Ehefrage. Die ist Gottes Idee gewesen. Die Beziehung zwischen Mann und Frau, verbunden, lebenslang, ist Gottes Idee. Und das ist dann gerade der zweite Punkt. Das ist ein Bündnis. Das ist nicht ein Vertrag mit Konditionen. Wenn du so, dann ich so. Und der eine hat gesagt, jedes Mal, wenn meine so gesagt hat und mir hat es nicht gepasst, habe ich reagiert, weil ich nicht verstanden habe, dass es E-Konstrukt nicht ein Vertrag mit Konditionen, sondern ein Bündnis mit einem Versprechen ist. Und zwar ein lebenslanges Bündnis. Jetzt geht das an Christus. Bevor er auf die Debatte eingeht und macht die zwei Kardinalpunkte. Die Pharisäer stellen die Scheidungsfrage. Jesus antwortet, indem er über die Ehe selber redet. Er lässt sich nicht auf ihre Debatte ein. Schau, was er sagt. Er antwortet, ich finde das absolut genial. Tut weh. Ist nicht lustig. Er sagt, lesen dir dann die Heiligen Schriften nicht? Gute Frage. Bin ich in manchen Fragen vielleicht nicht informiert, weil ich nicht lese? Sehr wohl möglich. Das sind die Belesenen und er macht ihnen den Vorwurf. Lesen dir dann die Alttestamenttexte nicht? Ich sage, die kennen die Bibel so gut. Da heisst es doch. Und was heisst es dort? Dass Gott am Anfang Mann und Frau geschaffen hat und gesagt hat, ein Mann, Walti hat uns darauf hingewiesen, verlässt seine Eltern. Das ist ein Akt, ein bewusster Schritt. Und dann verbindet er sich, und er tut das öffentlich, eng mit seiner Frau, dass die beiden nachher nicht mehr zwei Individuen so sehr sind, sondern eins mit Leib und Seele. Unerhörter Text. Die werden, er wiederholt das, weil das so wichtig ist. Er wiederholt das. Die werden also eins sein und nicht mehr zwei unabhängig voneinander trennte Menschen. Und dann kommt der Kernsatz, der so schwierig ist. Was Gott zusammengefügt hat, offenbar stellt er sich hinter so einen Akt. Das soll der Mensch nicht trennen. Zehn Prozent von unserer Gemeinde sind geschieden oder wieder verheiratet oder kommen aus einer Beziehung, wo das geschehen ist. Ich bin mit betroffen. Es kann nicht sein, dass aufgrund von eigener Erfahrung ich Gottes Wort beuge. Er hat, unseren Gott hat einen unerhört hohen Stellenwertbezeichnung für ein ehrliches Bündnis. Er sagt, wenn Gott das zusammengefügt hat und er hat, dann darf der Mensch das nicht trennen. Tatsächlich ist es geschehen. Darum ist der Abschnitt so genial. Darum ist es so wichtig, dass wir das mindestens miteinander jetzt einmal anschauen. Das ist ein enorm wichtiges Statement, das Christus gemacht hat, im Blick auf soziale Themen, die für uns heute brandaktuell sind. Lass mich auf zwei, drei Punkte einweisen. Das Erste, was aus dem Text hervorgeht, ist, dass Ehe aus Gottes Sicht immer, und ich sage das zitternden Herzens, aus Gottes Sicht ist eine Ehe eine Verbindung zwischen einem Maskulinum und einem Femininum. Leute, das schließt sogenannte homosexuelle Ehen aus. Kategorisch. Eine schwule Beziehung ist grundsätzlich, und das tut weh für die, die betroffen sind, aber wir müssen das sagen. Eine schwule Beziehung, eine schwule Ehe ist grundsätzlich wider Gottes Wille. Immer. Immer gewesen wird immer sein. Weil das widerspricht dem Design, am ursprünglichen Design, das Gott hat, mit dieser Beziehung. Am Anfang hat Gott Adam und Eva, nicht den Adam und den Andy, geschaffen. Er hat nicht den Eva und den Evelyn geschaffen. Das Erste, was ich sehe, das Zweite, was ich daraus herauslesen lässt. Das Statement zeigt, wie Christus zum Alten Testament gestanden ist. Er zitiert es, er beruft sich darauf. Er sieht das Alte Testament, Genesis, als buchstäbliches Wort Gottes. Ich habe nicht die Freiheit, dort einfach zu jonglieren. Buchstäbliches Wort Gottes. Und das war ist das entscheidend für Glauben und es ist entscheidend für Praxis. Und das Dritte, was ich sehe, die Textstelle etabliert Permanenz von der Ehe, der letzte Satz. Permanenz von der Ehe wird in unmissverständlichen Worten, was Gott zusammengefügt hat und er hat, darf der Mensch nicht trennen. Das heisst also, Leute, Scheidung ist nie ein Teil von Gottes ursprünglichen Plan gewesen. Er hat sich die Idee nicht ausgedacht. Menschen haben sich das ausgedacht. Anders ausgedrückt. Scheidung ist in jedem Fall ein Versagen an einem bestimmten Punkt in einer Ehebeziehung. Es ist so. Jetzt nicht jede Scheidung ist sündhaft. Hör mich gut. Aber in jeder Scheidung ist Sünde involviert. Es gibt Situationen, wo es keinen anderen Weg mag geben. Aber selbst dann ist Sünde involviert. Jetzt die Antwort, die Jesus den Pharisäer gegeben hat, die ist weder weich gespült, noch ist die easy. Da ist nichts easy dran an dem. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Gott hat Wertschätzung für den Mensch. Er hat Wertschätzung für Bündnis. Und er weiß, dass gebrochene Bündnis Menschen brechen. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Eine Scheidung ist ein Albtraum, nicht weniger. Es ist ein persönliches Drama. Nicht weniger. Egal, wie man es dreht und anschaut. Jetzt, wo die Pharisäer ihn gefragt haben, wie denkst du über die Scheidung, hat er nicht die Antwort gegeben auf das, sondern er hat zurückgefragt, wie denken die über die? Das ist die wichtige Frage. Scheidung ist nicht das Thema, Ehe ist das Thema. Gott sieht zwei Menschen, die werden eins. Zwei Menschen, die miteinander engstens verbunden sind. Er sieht eine Bündnisbeziehung mit lebenslanger Dauer. Und bis wir das begriffen haben, sind wir gar nicht bereit, über Scheidung zu reden. Ich muss verstehen, was das Bündnis bedeutet. Dann wird mir klar, wie einschneidend die Trennung von so einem Bündnis ist. Jetzt kommen Sie mit einer zweiten verfänglichen Frage. Die gehen nicht nach. Die Antwort Jesu, die ist hart gewesen. Die Pharisäer haben sein Statement definitiv verstanden. Darum haben sie es nicht stehen lassen. Die haben sehr wohl begriffen, was er gesagt hat. Mach's nicht. Es war nicht so geplant gewesen von Anfang an. Statt ihren Köder zu schlucken, hat er ihre Frage ignoriert und geht jetzt gerade zum Kern der Sache. Er geht zurück zu dem ursprünglichen Plan, den Gott hatte. Das bringt die Gesetzeshüter zu ihrem zweiten Vorstoß. Jetzt schau, was ihr zweiter Vorstoß ist. Jetzt kommt die Debatte zwischen Hillel und dem Schamai zum Zug. Sie sagen jetzt, weshalb denn, wenn das so ist, was du sagst, grosser Rabbiner? Wieso dann hat der Mose vorgeschrieben, dass der Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde geben soll, wenn er sich von ihr trennt? Haha, wir haben den! Fieses Pack. Sehr fromm, aber fies. Warum hat Mose vorgeschrieben, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde geben soll? Jetzt die Frage, die blendet zurück in 5. Mose 24. Im 5. Buch Mose ist das grundlegende Prinzip auf die Scheidung bezogen und auf eine Wiederverheiratung bezogen. Also 5. Mose 24 hat für die Israeliten ein paar grundlegende Angaben gemacht, wie das vonstatten gehen soll. Jetzt, 5. Mose 24 ist der zentrale Text in der Debatte zwischen dem Schamai und dem Hillel. Einem liberalen Hillel und einem konservativen Schamai. Es wird in diesem Text gesagt, dass es als Scheidungsgrund gilt, wenn ein Ehemann, Zitat, etwas Anstößiges in seiner Frau findet. Jetzt wird nicht näher definiert, was das Anstößige kann sein. Deshalb ist der Rabbi Hillel davon ausgegangen, dass fast alles, was ein Ehemann anstößig findet, dass seine Frau als Grund gilt. Und umgekehrt hat der Rabbi Schamai gesagt, nein, das bezieht sich nur auf sexuelle Untreue. Jetzt der springende Punkt ist das Schlüsselwort, bitte beachte das, der springende Punkt in Ihrer Frage, ist das wörtlich vorgeschrieben. Interessant. Glaub nicht immer, wenn dir jemand einen Bibelvers um die Ohren haut. Glaub nicht immer, wenn dir einen biblischen Prügel über die Birre gibt, dass das stimmt, was der sagt. Lies bei Gelegenheit nach. Es könnte noch hilfreich sein. Es ist eine gute Frage, die die Pharisäer da stellen. Nur gibt es ein kleines Problem. Gott hat das gar nicht so gesagt. Das Wort vorgeschrieben erscheint gar nicht im 5. Mose 24. Die Frage der Pharisäer ist es, Schi-Argument. Sie beruht auf einer Verdrehung von der Bibel. Schau, wie Christus mit dem umgeht. Jetzt kommt die nächste Klärung und wir sind schon bald am Schluss. Er gibt eine Erklärung auf ihre Frage. Er antwortet und er sagt klar und deutlich, Mose hat es erlaubt. Und er hat es erlaubt, weil ihr so liebe Kaiben sind und so gut meinen miteinander. Da finden wir uns alle. Er hat es erlaubt, weil euer Herz bös, korrumpiert, verhärtet, unversöhnlich. Weil euer Herz ein verdammtes Herz ist. Und ohne das Gnade von Jesus Christus, das aufweicht, bleibst du unversöhnlich? Bleibst du hartherzig? Lass du keine Entschuldigung stehen? Aber Gottes Absicht Jetzt kommt der springende Punkt. Er macht klar und deutlich, Gottes Absicht war es nicht, dass das passieren würde, wo die eingesetzt worden ist. Das war nie die Idee. Das ist eine Degenerierung. Ich sage euch das jeder, und jetzt kommt noch ein Zusatz, alles andere als lustig. Ich sage euch noch etwas, jeder, der den bricht, jeder, der sich trennt von seiner Frau und eine andere heiratet, mit einer Ausnahme, sei dann seine Frau lebt selber im Ehebruch. Jeder, der das macht, begeht Ehebruch. Uff. Da sind ein paar grundsätzliche Feststellungen drin, wir müssen die anschauen. Als erstes klärt er die Frage Befehl contra Erlaubnis. Als erstes korrigiert er die manipulierte Textumgangsweise der Pharisäer. Erinnert die Pharisäer daran, dass Mose die Scheidung nicht befohlen, nicht befohlen, nicht befohlen. Erlaubt nur hat. Er hat es nur erlaubt. Er hat eine Konzession gemacht. Das ist ein riesiger Unterschied, ob Gott etwas befiehlt oder ob er es erlaubt. Die Pharisäer haben behauptet, Gott verlangt die Scheidung. Jesus stellt klar, nein, Gott hat sie erlaubt, niemals befohlen. Sein ursprünglicher Plan ist eine lebenslange Beziehung. Scheidung ist nie einkalkuliert. Das Zweite, was er angreift, die Verhärtung, die Herzensverhärtung. Als nächstes wird die Erklärung zum 5. Mose 24 geliefert. Mose macht seine Aussage, sagt er, wegen eurer Herzenshärtigkeit. Das ist die Erklärung zu dem Text. Mit einem einzigen Satz eliminiert er das Argument der Pharisäer. Der wirkliche Grund hinter jeder, darf ich das so sagen? Der wirkliche Grund hinter jeder Scheidung ist ein verhärtetes Herz. Was Jesus gesagt hat damals, gilt heute vor 2000 Jahren genauso. Das Herz vom Mensch ist steinhart. Brutal unversöhnlich. Christliche Herzen genauso, die sind nicht besser. Bilder das nicht ein. Kein Deut besser. Wenn du das bezweifelst, wach auf von deinem frommen Traum. Das christliche Herz ist kein Deut besser. Schau deine eigene Seele. Er geht in diesem Text als drittes zurück zum ursprünglichen Plan. Nochmal, Gottes Absicht ist das nicht gewesen. Er erinnert an Ursprung. Gott hat die Ehe eingesetzt vor dem Sündenfall. Die Scheidung kommt nach dem Sündenfall. Das hat sich der Mensch erdacht nachher, was nicht mehr gegangen ist. Wenn du einen Beweis brauchst, wenn du einen Beweis brauchst für den gefallenen Zustand dieser Welt, nimm teil an einer Scheidungsverhandlung. Die Vorwürfe, die Anklagen, die Drohungen, das Ringen um Geld, das Ringen um Besitz, das Ringen um Aliment, nichts von alledem war je im Plan Gottes inne gewesen, ursprünglich. Nichts von dem. Er spricht eine Warnung aus, als Viertes. Jesus warnt vor einer unrechtmäßigen Wiederverheiratung. Bitte lest das mit mir nochmal. Ich sage euch, dass jeder die Ehe bricht, der sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet. Ausser sie lebt selber in diesem Zustand. Jetzt vergiss für einen Moment den letzten Satz, es sei denn, wenn du die letzte Klausel weglässt, heisst das, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere Frau heiratet, begeht Ehebruch. Jetzt, wie ist das möglich? Leute, wenn eine Scheidung unrechtmäßig geschehen ist, so ist aus Gottes Sicht eine Wiederverheiratung auch unrechtmäßig. Es geschieht, wir sagen nur, Jesus zu dem steht. Anders ausdrückt, darf ich es positiv ausdrücken? Gott nimmt dein Eheversprechen sehr ernst. Er nimmt es nicht nur ernst. Er haltet uns verbindlich verantwortlich dafür. Wer geschieden ist, muss mit der Frage der Wiederverheiratung sehr sorgfältig umgehen. Und dann kommen wir noch zur Ausnahme. Die lautet, es sei denn, eine Frau lebt selber im Ehebruch. Jetzt der Begriff Ehebruch bedeutet Porneia. Es wird debattiert, was das bedeutet. Es ist letzten Endes nichts anderes. Es hat eine breite Meinung zu dem Wort. Aber es ist nichts anderes als ein wiederkehrendes, unmoralisches Verhalten von einem der Partner, der berechtigt zu einer Trennung. Wenn ein Partner wiederholt sein Eheversprechen in sexueller Hinsicht bricht, ist eine Scheidung zulässig, aber nicht zwingend. Ich weiss von Fällen, die trotz dieser Ausgangslage zueinander gefunden haben, glücklicherweise. Jetzt kommt eine praktische Anwendung und dann sind wir fast am Schluss. Die Pharisäer haben versucht, Jesus aufs Glatteis zu führen. Er nimmt ihre Trickfrage als Anlass, um den Plan Gottes darzulegen für eine lebenslange Ehebeziehung. Er nimmt das als Sprungbrett, sozusagen. Scheidung nach Sinn darlegen ist der letzte verzweifelte Schritt. Als das ist es gedacht, wenn ein Ehesprechen wiederholt gebrochen worden ist in sexueller Hinsicht. Also da lehnen wir in Richtung vom Jamai. Jetzt logisch, wo die Jünger das gehört haben, haben die gleich reagiert wie du und ich. Wenn ich das erste Mal gelesen habe, gesagt, leckt mir, besser nicht heiraten. Genau so reagieren sie. Das sagen die Jünger, wenn das so ist, wie du sagst, wenn es um die Ehe so steht, dann ist es doch tatsächlich am besten, gar nicht erst zu heiraten. Sie haben recht. Leute, die Jünger haben recht gehabt. Die meisten Menschen wollen irgendwann heiraten. Es wäre aber, so müssen wir schliessen, es wäre besser, Single zu bleiben, unverheiratet zu bleiben, wenn die Betroffenen nicht willig sind, nicht bereit sind, nach Gottes Maßstab zu leben. Das hat es jemand so formuliert, es ist besser, Single zu sein, als zu wünschen, du wärst. Christus würde das unterschreiben. Wir haben das Schlusswort an gemeint. Wer eine Scheidung hinter sich hat, weiss, wie gebrochene Menschen aussehen und er weiss, wie die sich fühlen. Scheidung ist Krieg. Scheidung ist verbaler Krieg. Scheidung ist territoriale Krieg. Ich sage das für all die von uns, die enttäuscht, die gelangweilt und die mit dem Gedanken spielen, auszubrechen. In jedem Krieg gibt es Wunden und es gibt Tote. Wenn du momentan in dieser Situation wärst, ich weiss das nicht, wenn du an eine Trennung denkst, bitte überdenk deinen Plan. Nicht mehr als das. Gib alles, was du kannst, um eine Versöhnung zu bewirken, wenn das geht. Versuch dein Best. Geh die extra Meile. Geh eine extra 100 Meilen, wenn es sein muss. Und wenn du dann zum Schluss kommst, ich kann nicht. Dann brauchst du Beratung. Das zweite, heg und pfleg. Heg und pfleg, wenn du geheiratet bist, deine Ehe. Erinnere dich an dein Versprechen. Halt das lebendig. Unterschätze niemals das Ausmaß vom Schmerz von einer zerbrochenen Beziehung. Unterschätzt das nicht. Denk daran, dass Gott, wir haben das Zitat aus dem Alten Testament, Malachi 2, dass Gott Scheidung hasst. Das ist ein harter Ausdruck. Gott hasst zerbrochene Beziehungen, weil er weiß, was es diesen Menschen antut. und dem Umfeld. Aber er hasst nicht die Geschiedenen. Er hasst nicht die Geschiedenen. Er hasst kein geschiedenen Mensch, so wie er kein anderer Sünder je hasst. Scheidung ist nicht die ultimative Sünde. Es ist Sünde, aber sie kann vergeben werden. Jetzt, wenn du glücklich geheiratet bist, all die von uns, denen können wir uns nur freuen, dann sagen wir aber gleichzeitig, bist barmherzig mit denen, die es nicht sind. Achte deiner Gemeinde, achte deinem Umfeld auf Geschiedene und trage dazu bei, dass ihr Stigma nicht verstärkt, sondern gelindert wird. Und als Letztes, wenn du geschieden bist, wenn Versöhnung nicht möglich war, such Gottes heilende Vergebung. Seine Tür ist offen. Er hat dich nicht aufgegeben. Das Licht brennt. Er lässt dich ein. Nicht nur das. Weißt du, was erstaunlich ist? Gott kann aus Verletzungen Frucht entstehen lassen. Vielleicht bist du die Person, die anderen Verletzten helfen kann, wie niemand anders. Das bringt mich zum Schluss. Wir haben ein Projekt, das anspruchsvoll ist. Ich würde das der Kleingruppe überlassen, das dann noch anzuschauen. Aber ich würde gerne mit uns das heikle Thema abschliessen, indem wir die Predigt auf einen Paragraph zusammenfassen. Menschen, die eine gescheiterte Liebesbeziehung hinter sich haben, die sind auf bedingungslose Wertschätzung. Die sind auf eine Akzeptanz, die liebevoll ist, darauf angewiesen. Darauf angewiesen. Und jetzt kommt der Clou. Genau so wie jeder andere Mensch auch. Das brauchen wir alle. Wertschätzung. Akzeptanz. Das ist in unserem Gemeindemotto drin. Ega. Fangt schon so an. Ermutigen im Glauben. Es geht. Getragen in der Gemeinschaft. Wo ist Gemeinschaft nicht wichtiger, als wenn eine Beziehung zerbrochen ist, die so intim war? Und dann sind wir rausgesendet. Ausgesandt in die Gesellschaft mit einer Message. Es lohnt sich für eine Ehe zu kämpfen. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Und im Projekt sind ein paar Fragen aufgeführt. Was können wir als Gemeinde, was können wir als Leitungsteam tun, um dich in deiner Ehebeziehung besser zu unterstützen? Darf ich dich bitten, aufzustehen? Ich würde gerne mit einem Gebet noch abschliessen. Jesus, ich möchte dir herzlich danken für das Thema, wo wir alle lieber nichts damit zu tun haben. Die Tatsache ist, wir tun. Die Tatsache ist, dass unter uns diejenigen sind, die tief verletzt worden sind. Tatsache, dass unter uns diejenigen sind, die anderen tiefe Verletzungen zugefügt haben. Manche Sachen nicht zum Wiedergutmachen. Manche Sachen, die noch in der Lage sind, durch eine versöhnliche Einstellung sich einrenken zu lassen. Jesus, ich möchte dich bitten für alle von uns, für unsere steinharten Herzen. Manche von uns bilden sich vielleicht ein, das ist bei mir nicht so. Red du zu denen besonders. Die haben es scheinbar besonders nötig. Herr Jesus, zerbrich uns dort, wo es nötig ist. Mach uns weich durch das Wirken von deinem Geist. Dort, wo wir es vielleicht nicht einmal selber sehen. Darum bitten wir dich, dass du unsere Gemeinschaft speziell gebrauchst, die sonntägliche, die im Anschluss beim Kaffee, die in der Kleingruppe, die beim Mittagessen unter der Woche, die zuhause am Abend in der Familie, dass wir transparent, weich, empfänglich, ansprechbar für deinen Geist. Oh, wie schnell heben wir die Hände in die Luft und wir beten unsere Gefühle an für dich. Eher, als dass wir uns in Demut vor dir beugen, tief verneigen. Gott, bis mir armem Sünder, barmherzig. Vergib mir mein Steinherz. Mach mich zum Segen verplagte Menschen. Ich dir danke, Jesus, für den heutigen Morgen, für dein Reden zu uns. Und ich will dich ganz als kleine Fußnote noch bitten, dass du zu einer Person reden würdest, die das Team von der Raumdiakonie könnte erweitern. Danke vielmals. Gott lässt sein Angesicht leuchten über uns. Gott möge mit dir und mit mir gnädig sein und barmherzig. Und er möge uns den Mut geben, versöhnlich zu sein, dort, wo es dran ist. Amen.